بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لله رب العالمين والصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir waren stehen geblieben bei der Ayah 100. Ich lese sie mal noch einmal, inshallah ta'ala. Allah Jalla wa Ala sagt: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Und er erhob seine beiden Eltern auf den Thron und sie fielen vor ihm in Niederwerfung nieder. Und er sagte, O mein Vater, dies ist die Deutung meiner früheren Vision. Mein Herr hat sie wahrgemacht und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herausführte und euch aus der Wüste brachte, nachdem der Scheitan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gesät hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in dem, was er will. Gewiss, er ist Allwissend, der Allwissende, der Allweise. Wie gesagt, diese Aussage von Yusuf a.s. ist etwas Besonderes und etwas, was überhaupt nicht einfach ist, dass du nach all dem, all den Strapazen, nichts Negatives nennst, sondern es immer positiv formulierst. Er sagte, mein Herr hat sie wahrgemacht, also diesen, den Traum, und er hat mir Gutes erwiesen. Also er redet nur von dem Guten. Er sagt nicht, ja, ich habe viel durchgemacht, ne? Also bis zu diesem Zeitpunkt, was ich da alles durchmachen muss, sondern was ist das Fazit? Weil du weißt ganz genau, du bist in einer Prüfung, das, so ist das Leben. Es ist genauso, wenn du sagst, am Ende, ich habe mein Abi, ich habe mein Diplom, mein Doktor, mein Meister. Da sagst du ja nicht, ja, die erste Prüfung, weißt du nur, die erste Prüfung und die zweite, weißt du nur, die und das erste, du sagst, Alhamdulillah, guck mal, ich habe mein Diplom, ich habe mein Zertifikat, das war's dann. Du jammerst jetzt nicht über jeden einzelnen Test, den du in der Schule, Studium, in der Ausbildung hattest. Denn du weißt ganz genau, das gehört ja dazu. Und so sagt Yusuf a.s., ich habe diesen hohen Rang in der Dunya bekommen und ich habe die Prüfung bestanden. Das heißt, das Problem ist ja nicht, dass die Prüfung da ist. Das gehört dazu. Die Frage ist, ob ich die Prüfung bestehe. Und das hat er ja. Und zwar auf bester, also mit bestem, mit den besten Noten, ja, wenn man das so sagen kann. Er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herausführt. Aber du bist doch zuerst ins Gefängnis rein. Ist nicht der Rede wert. War eine Prüfung. Aber die Prüfung hat ein Ende. Allah hätte mich auch für immer und ewig im Gefängnis lassen können, dort sterben lassen können. Und euch aus der Wüste brachte. Er hat nicht gesagt, aber ihr musstet erst hungern und es gab nichts mehr zu essen. Sondern er brachte euch. Also immer das Positive herausnehmen. Und nachdem der Scheitan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht gesät hatte. Er hat nicht gesagt, nachdem meine Brüder das gemacht haben, was sie getan haben, mich in den Brunnen geschmissen haben. Es geht nicht um Tadel. Sie haben bereut. Sie haben gestanden. Sie baten ihren Vater darum, dass er bei Allah um Vergebung bittet für sie. Das war's. Diese Akte ist abgeschlossen. Da brauchen wir nicht jetzt noch weiter darüber zu reden. Und hier erwähnte aber, wer der Grund war für all das, al-Shaytan. Natürlich ist der Mensch selbst auch verantwortlich für sein Verhalten. Aber warum hat der Mensch überhaupt die Neigung zum Schlechten? Weil al-Shaytan sich das vorgenommen hat, als er sagte zu Allah, Jalla wa Ala, ich werde alle in die Irre führen, außer die, die auserkoren sind. Also die, die gerettet werden von Allah, möge Allah uns dazu zählen. Und dann sagt er, gewiss, mein Herr ist feinfühlig. Inna Rabbi latifun li ma yasha. Li ma yasha. Al-Latif ist einer der Namen Allahs tabaraka wa ta'ala. Und Al-Latif bedeutet der Feinfühlige oder der Kenner der feinsten Angelegenheiten. Also hat was mit Feinheit zu tun. Etwas Latif, Shay'un Latifun, ist etwas, was nicht so deutlich ist. Oder etwas, was eben gütig ist. Ein Mensch, er ist Latif in seiner Rede. Ja, er ist gütig, also nachsichtig in seiner Wortwahl. Oder Latifun, etwas Latif, etwas Kleines oder nicht so Deutliches. Und beide Bedeutungen gelten bezüglich des Namens Al-Latifu. Der Feinfühlige, also der Feinfühlige, der Kenner der feinen Angelegenheiten, die nicht deutlich sind, und der Versorger auf diesen feinsten Wegen. Al-Latifu ist der Versorger auf feinen, also nicht deutlichen Wegen. Wie willst du als Kind wissen, du wirst in den Brunnen geschmissen, dass du dann am Ende der Finanzminister wirst? Also das kannst du ja nie im Leben rational ableiten. Du wirst als kleines Kind weggeschmissen in den Brunnen, das heißt, du stirbst, kriegst Schlaganfall, du Lungenentzündung, bist tot. Aber dass jemand daran denkt, ich werde der Minister Ägyptens, dem größten Staat in der Region damals. Aber Allah kennt diese feinen, also nicht so deutlichen Wege zum Erfolg. Und hier erwähnt er ein Partikel, und zwar li. Er ist feinfühlig für das, was er will. Denn al-Latifu gibt es zwei Partikel, die wir danach benutzen. Entweder Latifun bi oder Latifun li. Er ist entweder feinfühlig mit dir oder er ist feinfühlig für dich. Der Unterschied ist, feinfühlig mit dir ist, dass du die Gabe selbst lebst. Also du, in dir steckt diese Gabe. Du kannst trinken, du kannst essen, du kannst atmen, du kannst denken. Das sind alles Gaben, die stecken in dir drin. Allah ist hier feinfühlig mit dir. Feinfühlig für dich. Die Gabe ist nicht bei dir. Allah setzt Dinge in Gang, die du gar nicht beeinflussen kannst, aber von denen du am Ende profitierst. Diese Moschee zum Beispiel. Allah ist Latif und mit uns, dass wir hier gerade sitzen. Wer sitzt hier? Du selbst. Das ist eine Gabe. Allah hat dich recht geleitet, dass du in der Moschee Allah gedenkst. Möge Allah uns immer das erlauben. Hast du diese Moschee gebaut? Nein. Hast du dieses Gebäude irgendwie konstruiert? Nein. Hast du Strom verlegt? Nein. Hast du die Heizung, Klimaanlage, hast du das gemacht? Nein. Das haben andere gemacht für dich. Wenn wir sagen, Schluck Wasser, ja, du hast eine Flasche Wasser. Das du trinkst, du sagst Bismillah, das ist eine Gabe von Allah. Du hebst das Glas Wasser, die Flasche, das ist eine Gabe Allahs. Er ist feinfühlig mit dir. Du hebst es, du trinkst, du kannst es schlucken. Es kommt in die Speiseröhre, nicht in die Luftröhre. Das alles ist Latifun bi. Also er ist feinfühlig mit bika, also mit dir. Hast du das Wasser fallen lassen vom Himmel? Hast du es aufgefangen? Hast du es aus dem Grundwasser rausgepumpt? Hast du es in die Wasserflasche gefüllt? Hast du die Flaschen transportiert in den Laden? Nee, du hast nur Deckel aufgemacht, Bismillah gesagt und getrunken. Aber bis du den Deckel aufgemacht hast, ist so viel in Gang gesetzt worden. Für wen? Für dich. Allah Jalla wa Ala schickte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba haben gelernt beim Propheten alaihi salatu wasallam. Und dann sind sie überall raus, die Sahaba radiallahu anhum, und haben den Islam verkündet. Da kamen die Schüler von ihnen, die Tabi'in, und haben fleißig gelernt. Und da gab es Leute, die wollten den Islam verfälschen, aber die haben unterscheiden können, nee, der redet richtig, der redet falsch, der lügt nicht und so weiter. Und was, wie erkenne ich das war? Und sie haben geschrieben und weiter unterrichtet und weiter unterrichtet und so weiter, Generation für Generation, damit du hier sitzt und über Allah was lernst. Das du lernst, das ist, Allah ist hier feinfühlig mit dir. Dass die Info überhaupt zu dir gelangt ist, der Weg dieser Lehre, dieser Weisheiten, dieser Wahrheiten bis zu dir, das hast du nicht getan. Sondern Allah Jalla wa Ala hat das alles in Gang gesetzt. So, Yusuf benutzt hier was. Er sagt, Inna Rabbi, mein Herr ist feinfühlig für mich. Der Brunnen war für mich. Dass ich versklavt wurde, war für mich. Also vorteilhaft für mich. Ja, sollen wir sagen, wir wollen Sklaven werden, wir sollen alle mal in den Brunnen geschmissen werden? Nein, nein. Du sollst dir die Schicksalsschläge nicht wünschen. Du sollst verstehen, wenn sie eintreten. So wie in der Schule. Am besten, es gibt keinen Test. Hoffentlich gibt es keine unangekündigten Tests heute. Ja, Rabbi. Ja, guten Tag, Herr X. Und sagt er was? Nee, Alhamdulillah, kein Test heute. Aber was wäre, wenn er sagt, guten Tag und Test? Okay, gehört dazu. Gehört dazu, dass wir einen Test machen. Das heißt, du sollst ihn nicht herbei wünschen, Ja Rabbi, schick mir Schicksalsschläge. Nein, 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 Ja Rabbi, lass uns unversehrt sein. Aber wenn sie kommen, okay, ich habe einen Test. Ich habe eine Prüfung, es gehört dazu, in dieser Ausbildung zum Paradiesbewohner. Das ist ja unser Zertifikat am Ende. Möge Allah uns alle zu Paradiesbewohnern machen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Das ist unser Ziel. Wir wollen ins Paradies und nicht irgendwo. Du willst nicht irgendeinen Job. Nein, nein, nein. Du willst Topmanager werden oder Allahu A'lam. Ja. Wir wollen in Al-Firdaus Al-A'la. In die höchsten Stufen des Paradieses, möge Allah uns mit dem Propheten vereinen, alayhi salatu wassalam. Also, die Schicksalsschläge sollst du dir nicht herbeiwünschen. Du sollst verstehen, wenn sie eintreten. Also, Yusuf alayhi salam hat verstanden, ich wurde in den Brunnen geschmissen, weil das die Weisheit ist. Natürlich hätte Allah jalla wa ala ihn auch so leben lassen, dieser Minister macht mal einen Spaziergang in Palästina, sieht den Jungen, boah, der sieht gut aus, weißt du was, wird Minister. Hätte auch passieren können oder nicht? Ohne Probleme, gar nichts. Aber wo ist dann die Prüfung? Wo zeigt sich die Qualität dieses Menschen? Theoretisch könntest du auch, du hast eine Firma und so, du gehst auf die Straße, in der Ministe, du arbeitest bei mir. Kannst du machen. Aber woher willst du denn wissen, ob er qualifiziert ist oder nicht? Du musst ihn prüfen. Natürlich, Allah Jalla wa Ala weiß das vorher. Aber, also es geht ja um was? Dass du Paradiesbewohner wirst. Aber Allah will dir selbst den Beweis geben. Nicht, dass du Yawm al-Qiyamah sagst, ja Rabbi, hättest du mich doch geprüft. Warum bin ich in der Hölle? Möge Allah uns davor bewahren. Oder warum bin ich nicht der Nachbar des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Möge Allah uns auch davor bewahren. Ja Rabbi, vereine uns mit dem Propheten im Paradies. Alayhi salatu wassalam. Das heißt, damit du keine Entschuldigung hast, Yawm al-Qiyamah, bitteschön, dann arbeite mal. Damit wir sehen, wie qualifiziert du bist für das Paradies allgemein und für welche Stufe im Paradies dann im Detail. Also er sagt, es ist eine Gabe, dass ich überhaupt im Gefängnis gelandet bin und dann raus bin. Es ist eine Gabe, dass diese Dürreperiode eingetreten ist und dann seid ihr zu mir gekommen. Und hier kommt dieses Benehmen, wenn man über Allah redet. Wir erwähnen nicht, was offensichtlich negativ aussieht, auch wenn es am Ende einen Sinn hat, aber aus Respekt. Er hat nicht gesagt, und Allah war gütig zu mir, als er mich erst einmal ins Gefängnis gesteckt hat, aber dann hat er mich herausgenommen. Und als er euch hungern ließ, aber dann hat es ja wieder was zu essen gegeben. So reden wir nicht mit Allah Jalla wa Ala. So reden wir auch nicht über Allah Jalla wa Ala. Sondern wir erwähnen nur das Gute. Ja, aber vor dem Guten gab es einen Schmerz. Nicht erwähnen. Weil Allah hat den Schmerz nicht eingeführt, um dich zu unterdrücken, sondern um dich zu behandeln. Also erwähnst du diesen Schmerz gar nicht. Bei einer Operation, dann sagt der Arzt, gucken Sie mal, es alles war erfolgreich und das war gut. Und du sagst, vielen Dank, also dass die OP. Oder sagst du, aber Sekunde mal, während der Operation, da ist ja ein bisschen Blut raus, oder nicht? Ja, und dann? Ja, und dann musste sogar, Allahu a'lam, ja, komplizierte Operation, musste ein Organ sogar raus, ich musste künstlich beatmen. Das ist der Rede gar nicht mehr wert. Die Operation war erfolgreich, Alhamdulillah, Herz war draußen, nicht draußen, ist doch egal. Hauptsache, die Operation am Ende war erfolgreich, mir geht's jetzt besser als vorher. Du erwähnst nicht das, was augenscheinlich negativ war, weil das war ja nötig. Du musstest künstlich beatmet werden während der Operation, anders funktioniert's nicht. Und wenn wir das bei Menschen sagen, oder wenn wir so mit den Menschen reden, du wirst nicht zu dem Chefarzt oder Oberarzt sagen, ja, Sie waren das, der meine Leber da rausgenommen hat, ne? Und Sie waren das, der mich aufgeschlitzt hat. Reden wir so mit dem Arzt oder vielen Dank, dass Sie die OP gemacht haben und das ist wirklich sehr gut. Ich kann gut atmen und ich kann alles essen und du erwähnst nicht die negativen Sachen, obwohl sie ja dazugehören. Also erst recht nicht bei Allah. Du sagst nicht, ja, Alhamdulillah, aber ich bin krank. Ja, Alhamdulillah, aber ich habe nicht viel Geld. Ja, Alhamdulillah, aber ich bin... Aber ich habe nicht viel Geld. Ja, dann sag, ja Rabbi, gib mir Geld. Hat dir jemand verboten, Dua zu machen? Hat dir jemand verboten, deine Situation zu verbessern? Es geht darum, wie reden wir über Allah oder im Dua mit Allah, indem wir die anscheinend, also tatsächlich sind sie ja nicht negativ, die gehören ja dazu, aber die anscheinend offensichtlich im ersten Augenblick sehen sie negativ aus, diese Sachen, die erwähnen wir gar nicht. Und das sehen wir in vielen Beispielen im Koran und in der Sunna. Wie zum Beispiel Ibrahim, der sagte, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Und wenn ich krank werde, heilt er mich. Wer hat dich krank gemacht? Allah. Aber so reden wir nicht über Allah. Und wenn er mich krank macht, was ist los? Ja, aber er macht mich wirklich krank. Aber so redest du nicht über Allah. Erwähne immer nur das Positive. Das ist aus Respekt. Ich meine, bei den Menschen, bei Eltern und so willst du auch nicht, du redest über deinen Vater, deine Mutter, ein Anständiger jetzt, ja, nicht, möge Allah uns bewahren, die Unanständigen. Ein Anständiger würde nie im Leben Sachen erwähnen, die nicht so toll sind, über die Eltern. Und bei Allah gibt es nichts, was nicht toll ist. Allah ist der Allweise. Er macht alles richtig, Jalla Jalalu. Also wenn wir bei Menschen schon vorsichtig sind, wie wir über sie reden, dann doch erst recht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, er sagte dann, dass der Shaitan diese Zwietracht zwischen ihm machte. Und dann sagte er, Allah ist feinfühlig in dem, was er will. Gewiss, er ist der Allwissende, der Allweise. Und hier kommt wieder die Spritze der Aqidah, die Namen Allahs Jalla Jalalu. Wenn du weißt, dass Allah allwissend ist und allweise, was das? Dann weiß ich, alles, was geschieht in meinem Leben, hat einen Sinn und ist für mich das Beste. Aber Sekunde mal, andere haben die Krankheit nicht, ich habe sie. Andere haben nicht die Geldprobleme, ich habe sie. Andere haben diese Familienprobleme nicht, ich habe sie. Ja, weil du genau diese Operation brauchst. Du brauchst genau diese Therapie, die du gerade durchmachst, genau die brauchst du. Du sagst ja auch nicht zu einem Arzt, und erhaben ist Allah über alle Gleichnisse. Ja? Nur damit wir Menschen verstehen, und innerhalb der Menschen, dass wir so umgehen, und dann, das ist die Erst-Recht-Argumentation. Ja? Qiyasul Aula. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, walillah al-mathalul a'la. Ja, also erst recht bei Allah. Wenn also der Arzt den einen sagt, du wirst operiert und der andere nicht, da sagt der andere nicht, aber warum nicht, ich will auch operiert werden, Junge, deine Krankheit braucht keine Operation. Oder andersherum, ja, ich will nicht operiert werden, bei ihm haben sie Medikamente, ja, du bist aber nicht er, du hast eine Krankheit und selbst wenn es die gleiche Krankheit ist, möge Allah uns bewahren, aber dein Stadium, deine Situation der Krankheit, dein Immunsystem ist nicht so wie das andere. Also kriegst du eine extra Behandlung. Und so ist es deinem Leben. Warum habe ich die Probleme, die der andere nicht hat? Ja, weil du nicht der andere bist. Du bist du. Also hast du die Therapie von Allah bekommen, die du benötigst. Also lasse diese Therapie zu und lasse dich behandeln von Allah subhanahu wa ta'ala. Heißt das, ich soll meine Situation nicht verändern? Doch, doch. Ein Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Und halte von uns fern und bewahre uns vor dem Schlechten dessen, was du bestimmt hast. Also du sollst Allah anflehen. Ja, Rabbi, bitte nicht so viele Prüfungen, wenn möglich. In der Schule kannst du auch sagen, muss ich diese Hausarbeit jetzt abgeben? Muss ich das Referat machen? Ach, kann sein, dass der Lehrer dann sagt, nee, okay, brauchst du nicht. Warum? Weil er weiß, du bist gut. Du brauchst, bei der andere, doch, 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 natürlich, die Hausarbeit und Referat und noch eine zweite Hausarbeit. Weil er ganz genau weiß, du bist sowas von faul, du musst lernen. Allah Jalla wa Ala weiß, brauchst du noch eine Prüfung? Noch einen Schicksalsschlag? Nein, der braucht das nicht. Okay, dann, liebe Engel, das, was vorgeschrieben wurde, er macht noch einen Unfall, er kriegt noch eine Krankheit, er wird noch mal rausgeschmissen von seinem Job oder so, das passiert doch nicht. Allah Jalla wa Ala weiß schon vorher all den ganzen Plan, aber die Engel nicht. Die Engel kennen nicht den endgültigen Plan, der in Al-Lawh al-Mahfuz steht. In den wohlbewahrten Tafeln steht der endgültige, das endgültige Update. Die Engel wissen nur, heute wird er krank oder wird er nicht krank. Diesen Monat oder dieses Jahr. Zum Beispiel in Laylatu al-Qadr wird geschrieben, das, was das nächste Jahr passiert. Aber das kann geändert werden. Das weiß der Engel noch nicht. Deine Mutter hat Dua für dich gemacht, du hast eine Spende gemacht, du hast jemandem geholfen. Also sagt Allah zu den Engeln, er wird doch nicht krank, er macht den Unfall doch nicht, er besteht die Prüfung doch. Eigentlich hättest du die Prüfung nicht bestanden. Aber Allah, weil deine Mutter Dua gemacht hat für dich, du bestehst die Prüfung doch. Das heißt nicht, nicht mehr lernen und nur sagen, Mama, mach Dua für mich. Ja, das reicht nicht aus. Aber sowas kann mal passieren, dass also ein Schicksalsschlag doch nicht eintritt. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist, du wirst geprüft. Also, wenn wir wissen, Allah ist der Allwissende und Allweise, sind wir zufrieden mit dem Schicksal. Und deswegen gehörte zum Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschere mir Zufriedenheit mit dem Schicksal. Dass wir zufrieden sind. Sollen wir uns freuen, dass wir krank geworden sind? Nein, aber du sollst zufrieden sein. Ist das meine Prüfung, ja Rabbi? Ja, Alhamdulillah. Natürlich, ich hätte gerne nicht krank zu werden, aber wir leben nicht im Paradies. Über die Niederwerfung haben wir schon geredet, oder nicht? Dass das ein Gruß war? Ja, das sagt man noch. Also das war nur ein Gruß, keine Anbetung. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde es natürlich aufgehoben. Die nächste Ayah, oder bevor wir zur nächsten, genau, Ibn al-Qayyim, erst einmal zu dem Namen al-Latif. Sein Name al-Latif umfasst sein Wissen über die feinsten Dinge und sein Zukommen lassen von Barmherzigkeit auf verborgenen Wegen. So war das äußere Erscheinungsbild dessen, womit Yusuf a.s. geprüft wurde, nämlich die Trennung von seinem Vater, sein Hineinwerfen in den Brunnen, sein Verkauf als Sklave, dann die Verführung durch die Frau, in deren Haus er lebte, ihre falsche Anschuldigung gegen ihn und seine Gefangenschaft, Prüfungen, doch ihr inneres Wesen, also der Kern dieser Prüfung war Gnade. Allah machte sie zu einer Ursache für sein Glück im Diesseits und im Jenseits. Das sind diese verborgenen Geschenke. Am Anfang sieht es nicht so aus, aber am Ende erkennst du, das war das Beste, was mir je passieren konnte. Ibn Ashur, rahimahullah, sagte, er hob aus der Güte Allahs ihm gegenüber zwei Wohltaten besonders hervor. Den Tag, an dem er ihn aus dem Gefängnis herausführte und das Kommen seiner Familie aus der Wüste. Denn das Wort Iv, also als, ist eine Zeitangabe zum Verb Ahsana. Ahsana, also als er mir Güte erwiesen hat. Durch seine Verbindung mit dieser Handlung weist er darauf hin, dass in jener Zeit mehrere Wohltaten eintraten, die nicht einzeln aufgezählt wurden. Also er sagt hier, das sind nicht die einzigen Wohltaten, aber die größten, weil damit immer neue Ereignisse eingetreten sind. Diese Zeit war nämlich die Zeit, in der seine Unschuld von der Sünde offenbar wurde, deren die Frau des Aziz ihn beschuldigt hatte, und das ist eine Gnade. Es war auch die Zeit seiner Befreiung aus dem Gefängnis, denn das Gefängnis ist eine Qual für die Seele, weil man von Freunden und Geliebten getrennt ist, mit Menschen zusammenlebt, die einem nicht entsprechen und davon abgehalten wird, sich zurückzuziehen, um sich mit den göttlichen Anleitungen zu beschäftigen. Zugleich war es die Zeit, in der der König ihm seine Zuwendung zeigte. Also als er aus dem Gefängnis war, da waren sehr viele Aspekte. Er wurde freigesprochen, er wurde zum Minister und so weiter und so fort. Mit was für einem Schritt? Aus dem Gefängnis. Was das Kommen seiner Familie betrifft, so bedeutete es das Ende eines seelischen Schmerzes. Durch seine Einsamkeit und die Trennung von seinen Verwandten sowie seine Sehnsucht nach ihrem Wiedersehen. Daher erwähnte er ausdrücklich seine Befreiung aus dem Gefängnis und das Kommen seiner Familie aus der Wüste zu dem Ort, an dem er nun gefestigt und mächtig war. Ar-Razi sagte, Yusuf erwähnte nicht, dass er aus dem Brunnen herausgeholt wurde, aus mehreren Gründen. Erstens, weil er gesagt hat zu seinen Brüdern, heute gibt es kein Tadel. Also wollte er das Thema gar nicht erwähnen. Das mit dem Brunnen wird nicht mehr erwähnt. Wenn er das Ereignis des Brunnens erwähnt hätte, wäre das ein Vorwurf gegen sie gewesen. Sein Schweigen darüber war daher ein Ausdruck von Großzügigkeit. Und also wie sensibel Yusuf war, a.s. Manchmal im Eifer der Freude verletzt du einige. Du wolltest eigentlich nicht, ja? Aber dann hast du eine Sache erwähnt. Ich habe jetzt doch ihn erinnert an diese eine Sache. Das ist natürlich etwas, das kann nur durch Allah kommen, dass man in diesen Momenten, ob das ein Moment der Freude oder des Zornes ist, dass man die Leute nicht verletzt mit Worten, mit Erinnerungen. Da sollte jeder von uns sich erziehen, möge Allah uns verbessern, dass wir überlegen, wenn ich das jetzt sage, gibt es da irgendetwas, was ihn kränken könnte? So waren die Propheten, alaihimussalam. Zweitens, als er aus dem Brunnen herauskam, wurde er kein König, sondern sie machten ihn zu einem Sklaven. Also der Brunnen war nicht der Schritt, nachdem es besser wurde. Er gehörte natürlich zur Kette der Ereignisse, die eintreten mussten. Wie soll er denn versklavt werden? Ja. Gut, ein Krieg. Ja. Aber dann, das wäre dann auch nachteilig für viele gewesen. Also, dass nur er in den Brunnen geworfen wird, ist wohl weniger mit Schaden behaftet für die Familie, um eben als Minister zu werden, ja, diese ganze Kette. Aber als er in den Brunnen geworfen wurde, war der nächste Schritt etwas Positives? Offensichtlich nein, sondern etwas Negatives. Als er jedoch aus dem Gefängnis herauskam, wurde er zum Herrscher erhoben. Deswegen hat er genau diesen Aspekt erwähnt. Daher war diese Befreiung eher eine vollkommene Gunst. Drittens, als er aus dem Brunnen herausgeholt wurde, geriet er in weitere Schwierigkeiten wegen der Anschuldigung der Frau. Als er jedoch aus dem Gefängnis herauskam, gelangte er zu seinem Vater und seinen Brüdern und die Anschuldigung verschwand. Daher war dies näher an wirklichem Nutzen. Andere erwähnten noch weitere Gründe, warum hat er nicht den Brunnen erwähnt, also diese Zeit. Das Unglück des Gefängnisses war für Yusuf größer, weil es lange dauerte. Und weil er dort mit rohen Menschen, also nicht so gute Menschen, und Feinden der Religion zusammenleben musste. Im Gegensatz zum Unglück des Brunnens, dessen Dauer kurz war. Fünftens, das Gefängnis war etwas, das er selbst gewählt hatte. Daher war die Befreiung daraus größer im Gegensatz zum Brunnen. Er sagte ja, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu Sie mich rufen oder aufrufen. Dann sagt Allah Jalla wa'ala über Yusuf, er redet weiter.
Rabbi qad ataytani min al-mulki wa'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi al-dunya wal-akhirah توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
Mein Herr, du hast mir von der Herrschaft gegeben und mich die Deutung der Ereignisse gelehrt, also Traumdeutung. Schöpfer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und im Jenseits. Lass mich als Muslim sterben und füge mich den Rechtschaffenen hinzu. Dieser Dua, Tawaffani Musliman wa alhiqni bis Salihin, braucht jeder von uns. Lass mich als Muslim sterben und füge mich den Rechtschaffenen hinzu. Also, lass mich zu den Rechtschaffenen gehören. Der Zusammenhang dieser Ayah mit der vorherigen, als Allah subhanahu wa ta'ala die Angelegenheit von Yusuf klärte, ja, und dass es ihm dann besser ging, erkannte er, dass die Wohltaten des Diesseits nicht von Dauer sind und bat daher Allah um ein gutes Ende. Wenn du Gaben bekommst von Allah in der Dunya, vergesse nicht die Akhira. Du hast Gesundheit, Besitz, Familie, Ansehen, ist egal, was es ist. Dann musst du daran denken, Assalamu alaikum. Jazakallahu khairan. Wie heißt du?
Adam,
mashallah. Möge Allah dich aus dem Kauthar trinken lassen. Jazakallahu khairan. Also nachdem Yusuf a.s. all diese weltlichen Gaben gesehen hat, Macht, seine Familie ist wieder da, hat er daran gedacht, das wahre Leben ist Yawm al-Qiyamah. Wenn du also dein Leben genießt in der Dunya, musst du immer die Sehnsucht haben nach dem unendlichen Genuss im Paradies. Das Problem ist, dass der Shaitan dich das Jenseits vergessen lässt und dass du nur an die Dunya denkst. Alhamdulillah, mir geht es in der Dunya gut, ich habe, Allahu A'lam, Geld, Gesundheit, egal was. Also bittet man nicht nach Akhira. Du hast ein schönes Haus, ja Rabbi, ich möchte Paläste im Paradies. Du hast schönes Essen und Trinken, ja Rabbi, gib mir vom Essen im Paradies. Du hast ein schönes Auto, ja Rabbi, gib mir ein weites Paradies, sodass ich überall hinkomme und so weiter und so fort. Also immer wenn du etwas von der Dunya hast, lass es eine Erinnerung sein für dich, dass du etwas bittest an Al-Akhirah oder aus Al-Akhirah. Er sagte, mein Herr, du hast mir von der Herrschaft gegeben. Das heißt, also die Herrschaft in Ägypten, dass er eben der Finanzminister, ja, also die Staatskasse hatte er verwaltet. Und du hast mich von der Deutung der Ereignisse gelernt. Al-Khazin sagte, wie heißt es hier? Und du hast mich von der Deutung der Ereignisse gelehrt. Und er hat nicht gesagt, und du hast mich die Deutung der Ereignisse gelernt. Heißt was? Von dient hier zur Teilangabe. Also, ja Rabbi, ich habe einen Teil dieses Wissens. Denn ihm wurde nicht die gesamte Herrschaft von Misr. Also er sagte bei beiden, Rabbi qad ataitani min al-mulk. Mein Herr, du hast mir von der Herrschaft gegeben. Er hat nicht gesagt, du hast mir die Herrschaft gegeben. Und du hast mich von der Deutung der Ereignisse gelehrt. Also er sagt, von dient hier zur Teilangabe, denn ihm wurde nicht die gesamte Herrschaft über Misr, also Ägypten, gegeben, sondern über ihm stand noch ein anderer König. Herrschaft bedeutet eine Ausweitung der Möglichkeiten für denjenigen, der Leitung und Verwaltung innehat. Ibn Ashur sagte, er machte das, was ihm gegeben wurde, zu einem Teil der Herrschaft und zu einem Teil der Deutung, weil das, was ihm gegeben wurde, nur ein Teil aus der Gattung der Herrschaft und ein Teil aus der Deutung ist. Darin liegt ein Hinweis darauf, dass das im Verhältnis zur Herrschaft Allahs und zu seinem Wissen nur etwas Geringes ist. Also diese Formulierung zeigt seine Bescheidenheit. Denn er weiß ganz genau, der allmächtige Herrscher ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der Allwissende ist Allah subhanahu wa ta'ala. Egal wie viel Macht du hast, wie viel Geld du hast, wie viel Kraft du hast, wie viel Wissen du hast, du musst immer auf dem Boden bleiben. Du hast nur einen Teil des Wissens, einen Teil der Macht, einen Teil des Besitzes. Wenn man aber denkt, man wär's, dann wird man hochmütig. Also ist das eine Botschaft an uns alle, wenn Allah dir Gaben gibt, darfst du nicht hochmütig werden, denn die Gaben Allahs sind viel mehr. Und er hat anderen auch mehr gegeben. Dann sagt er, Schöpfer der Himmel und der Erde, Fatir as-samawati wal-ard. Al-Fatir ist ein Name Allahs tabaraka wa ta'ala. Und Allah hat mehrere Namen, die auf diese Sache hinweisen, dass er Schöpfer ist. Welche denn? Welche Namen Allahs? Al-Khaliq? البارئ، الخلاق، genau, und الفاطر. Vielleicht noch المصور, ja, der Gestalter. Was ist jetzt aber الفاطر؟ الفاطر ist derjenige, der es zuerst gemacht hat. Ibn Abbas radiallahu anh sagt, ich habe Al-Fatir erst verstanden, als ich zwei Araber gesehen habe, wie sie sich streiten über einen Brunnen. Der eine sagte zu dem anderen, Ana fatartuha. Ich habe es, also nicht im Sinne erschaffen, sondern ich habe diesen Brunnen gebaut, vor dir. Also Al-Fatir ist derjenige, der zuerst, warum gibt es danach einen Schöpfer? Nee, aber er ist überhaupt der Schöpfer, Jalla Jalalu. Und einer seiner Namen ist Al-Awwal, er ist der Erste. Das heißt, vor ihm gibt es keinen Schöpfer, Jalla Jalalu. Schöpfer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und im Jenseits. Also hier, die Existenz Allahs führt dazu, dass du Vertrauen hast auf Allah. Du weißt, er ist der Schöpfer. Und der Schöpfer hat Wissen, hat Macht, Fähigkeit. Also weißt du, er ist derjenige, der dir helfen kann. Wer sonst? Niemand kann dir helfen, außer Allah, tabaraka wa ta'ala. Anta waliyyi fi dunya wal akhira. Du bist mein Schutzherr in der Dunya, im Leben und yawm al-qiyamah. Und dann wünscht er sich was? Hier zeigt sich auch ein Adab, also ein Benehmen beim Dua. Erst einmal die Gaben aufzählen. Noch einmal, was sagt er? Mein Herr, du hast mir von der Herrschaft gegeben und mich die Deutung der Ereignisse gelehrt. Schöpfer der Himmel und der Erde. Also erst einmal hat er die Gaben erwähnt. Dann hat er Allah Lob priesen. Also er preiste seinen Herrn. Dann hat er den Wunsch erwähnt. Lasse mich als Muslim sterben und füge mich den Rechtschaffenen hinzu. Al-Qurtubi rahimahullah sagt, es wurde gesagt, Yusuf wünschte sich nicht den Tod, sondern er wünschte sich im Islam zu sterben. Also er sagte ja, lass mich als Muslim sterben, heißt nicht, ich will jetzt sterben, sondern Ja Rabbi, wenn ich sterbe, dann bitte als Muslim. Das heißt, wenn meine Frist kommt, dann nimm mich als Muslim zu dir. Er sagt, dies ist die Ansicht der Mehrheit. Warum, oder hier gibt es die Frage, wie konnte Yusuf a.s. dies sagen? Also warum wünscht er sich als Muslim zu sterben, wo er doch weiß, dass die Propheten als Muslime sterben? Und die Antwort lautet, er sagte dies, um seine Dienerschaft und Bedürftigkeit gegenüber Allah zu zeigen, aus starkem Verlangen nach einem guten Ende und zur Belehrung der Umma und im Streben nach dem Lohn. Eine weitere Erklärung lautet, Yusuf a.s. sagte dies, weil der vollkommene Zustand eines Muslims darin besteht, sich dem Urteil Allahs vollständig zu unterwerfen, sodass sein Herz fest darin verankert ist, mit der Bestimmung Allahs zufrieden zu sein, seine Seele zu beruhigen und seine Brust weit und sein Herz offen zu machen. Dieser Zustand ist höher als der bloße Islam im Sinne des Gegenteils von Unglauben. Gemeint ist hier also der vollkommene Islam. Also haben wir zwei Deutungen. Einmal, er sagte das, um den Menschen beizubringen, bittet darum, als Muslime zu sterben. Die andere Deutung lautet, er wollte nicht nur als Muslim sterben, sondern als Gottergebener. Also, ja Rabbi, lass mich immer die Schicksalsschläge mit Zufriedenheit anerkennen. Diese Situation, die ich erlebe, ja Rabbi, gerade heute, will ich bis zu meinem Tode. Denn er weiß ja nicht, wie es weitergeht. Es muss ja nicht sein, dass er immer Minister bleibt. Kann ja auch andere Situationen geben. Also so wie du mich dazu geführt hast, zufrieden zu sein mit dem, was mir geschehen ist, Haft im Gefängnis, Sklaverei und so weiter, Verleumdung. Und doch konnte ich weiterhin diese Zufriedenheit im Herzen haben. Ja Rabbi, das möchte ich weiter. Also Muslim im Sinne von Untergebener, also Unterwürfiger. Und füge mich den Rechtschaffenen hinzu. Hier liegt eine weitere Frage. Yusuf a.s. gehörte zu den größten Propheten, während Rechtschaffenheit die erste Stufe der Gläubigen ist. Wie passt es, dass jemand, der das Höchste erreicht hat, um den Anfang bittet? Also der erste Schritt ist, du wirst rechtschaffen und dann am Ende, also von den Rechtschaffenen, so rum, von den Rechtschaffenen, hat Allah Propheten auserkoren. Also weil, dass er überhaupt Prophet ist, zeigt, er ist rechtschaffen. Allah sucht sich keine Propheten von Unrechtschaffen. Also warum bittet er um Rechtschaffenheit? Ibn Abbas radiallahu anhu und andere sagten, gemeint sind seine Vorfahren. Also füge mich mit den Rechtschaffenen, also ja Rabbi, lass mich mit meinen Vorfahren, also Ibrahim und Ismail und Ishaq und Jakub zusammen sein. Also das bedeutet, füge mich ihnen hinzu in ihrem Lohn, ihren Rangstufen und ihren hohen Stellungen. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, dieses Bittgebet vereint das Bekenntnis zum Tawhid, die Hingabe an den Herrn, das Zeigen von Bedürftigkeit ihm gegenüber, die Lossagung von der Loyalität zu anderem als ihm, also als Allah Jalla wa Ala, dass der Tod im Islam das höchste Ziel des Dieners ist und dass dies in der Hand Allahs liegt, nicht in der des Dieners. Das Bekenntnis zur Auferstehung und die Bitte um Gemeinschaft der Glückseligen. Also das alles ist in diesem Dua enthalten. Ibn al-Jawzi rahimahullah sagte, ich las Surat Yusuf und wunderte mich über das Lob für seine Geduld, über die Darstellung seiner Geschichte für die Menschen und über die Erhöhung seines Ranges durch das, was er unterließ. Dann betrachtete ich den Kern der Sache und es war das Entgegenstellen gegen die verhasste Neigung. Also er sagt sich, was, wie kommt man dazu? Was ist so das Geheimnis hinter all dem, was in dieser Geschichte erwähnt wird? Das Ankämpfen gegen der Neigung. Da sagte ich, wie erstaunlich, wenn er seiner Neigung gefolgt wäre, was wäre er gewesen? Der Mensch denkt, wenn er seinen Begierden folgt, wird er erfolgreich. Aber indem Yusuf a.s. genau das Gegenteil dessen getan hat, hat er diesen Rang bekommen. Er sagt, da sagte ich, wie erstaunlich, wenn er seiner Neigung gefolgt wäre, was wäre er gewesen? Doch als er ihr widersprach, wurde seine Angelegenheit gewaltig. Man führt Beispiele für seine Geduld an und rühmt sich seiner Anstrengung. All das geschah durch die Geduld einer einzigen Stunde. Allahu Akbar. Also er meint die Geduld wegen der Frau, dass er Nein gesagt hat zur Frau. Was für eine Ehre und ein Ruhm ist es also, wenn du deine Seele für eine Stunde der Geduld beherrschst, während das Geliebte nahe ist. Nein zu sagen also, wird dir Ehre geben. Also Allah Jalla wa Ala wird dir dann Ehre bescheren. Es wurde überliefert vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was die Wasiyya von Yusuf war, alaihi salam. Also Wasiyya ist das, was jemand schreibt, ja, beim Tode soll dies und jenes geschehen oder Ratschläge und so weiter. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, berichtete, ein Beduine kam zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und er ehrte ihn. Da sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, bitte um das, was du brauchst. Er sagte, eine Kamelstute mit Sattel und einige Ziegen, deren Milch meine Familie trinkt. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, seid ihr nicht fähig, wie die alte Frau von Benu Israel zu sein? Seine Gefährten sagten, o Gesandter Allahs, wer ist die alte Frau der Benu Israel? Er sagte, als Musa mit Benu Israel, also Benu oder Beni Israel, je nach grammatikalischer Position im Satz, ja, bleiben wir mal bei Beni Israel, als Musa mit Beni Israel aus Ägypten auszog, verehrten sie sich. Er sagte, was ist das? Da sagten ihre Gelehrten, wir berichten dir. Als Yusuf im Sterben lag, nahm er von uns ein Versprechen vor Allah, dass wir Ägypten nicht verlassen, bis wir seine Gebeine mit uns nehmen, also die Überreste. Er sagte, wer kennt den Ort seines Grabes? Sie sagten, wir wissen nicht, wo das Grab von Yusuf ist, außer einer alten Frau aus Bani Israel. Da ließ er sie holen und sie kam zu ihm. Er sagte, zeige mir das Grab von Yusuf. Sie sagte, nein, bei Allah, ich werde es nicht tun, bis du mir mein Urteil gibst. Er sagte, was ist dein Urteil? Sie sagte, dass ich mit dir im Paradies bin. Er zögerte, ihr das zu gewähren, da offenbarte Allah ihm, also Musa a.s., gewähre ihr ihr Urteil, das, was sie verlangt von dir. Da führte sie ihn zu einem See, einem sumpfigen Gewässer. Sie sagte, lass dieses Wasser abfließen. Sie ließen es abfließen. Sie sagte, grabt hier. Als sie gruben und die Gebeine von Yusuf herausholten und sie anhoben, wurde der Weg plötzlich wie das Licht des Tages. Und dieser Hadith hat Sheikh al-Albani rahimahullah als authentisch eingestuft. Also das war der Wunsch von Yusuf alayhi salam. Dann machen wir inshallah an dieser Stelle einen Halt, bi'idhnillah, um dann mit der nächsten Aya weiterzumachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem edlen Propheten vereinen in den höchsten Stufen des Paradieses und möge Allah azza wa jall unsere Neigungen, möge uns erlauben, unsere Neigungen zu bezwingen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.